بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأسأل بامس بمهاتسجن الله زيجن وتهيل بمهاتسجن زان قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute inshallah ta'ala werden wir unseren Tafsir fortsetzen zu Surat Al-Kahf. Inshallah ta'ala ist es heute die letzte Sitzung dazu. Wir lesen wie gewohnt die Ayat in deutscher Sprache erst einmal vor, und danach inshallah ta'ala werden wir uns die Ayat Ayah für Ayah durchnehmen. Bitten Allah azza wa jalla, dass er uns dazu die Kraft und das richtige Verständnis gibt. Es heißt, ab der 83. Ayah übersetzt, ungefähr in deutscher Sprache: Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn, sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Da verfolgte er einen Weg, bis er, als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte, erfand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging, und erfand bei ihr ein Volk. Wir sagten, O Dhul-Qarnayn, entweder strafst du sie oder du behandelst sie mit Güte. Er sagte, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen, hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht, und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben, und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis, als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte, er fand, dass sie über einem Volk aufgeht, denen wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten. So war es. Und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis, als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Sie sagten, O Dhul-Qarnayn, Ya'juj und Ma'juj stiften Unheil auf der Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Bringt mir die Eisenstücke. Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch aufgeschüttet hatte, sagte er, blast jetzt. Als er es zum Glühen gebracht hatte, sagte er, bringt mir, damit ich es darüber gieße, geschmolzenes Kupfer. So konnten sie ihn weder überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Er sagte, das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken, und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Wir lassen die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen über die anderen geraten, und es wird ins Horn geblasen, dann versammeln wir sie vollständig. Und wir führen die Hölle den Ungläubigen an jenem Tag in aller Deutlichkeit vor, ihnen, deren Augen vor meiner Mahnung wie unter einer Decke lagen und die auch nicht hören konnten. Meinen denn diejenigen, die ungläubig sind, dass sie sich meine Diener anstatt meiner zu Schutzherren nehmen können? Gewiss, wir haben die Hölle den Ungläubigen zur gastlichen Aufnahme bereitet. Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren, deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden? Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. So werden ihre Werke hinfällig, und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Das ist ihr Lohn, die Hölle, dafür, dass sie ungläubig waren und sich über meine Zeichen und meine Gesandten lustig machten. Gewiss,
Für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Gewiss für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben, ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Sag, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen. Auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen wie ihr auch. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Kraft gibt, diese Ayat richtig zu erklären und zu verstehen und dass wir sie möglichst gut umsetzen, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, in diesem Ayat beginnt ab der 83. Ayah eine neue Geschichte, die sich in der Vergangenheit vor der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ereignet hat. Und wie ihr euch mit Sicherheit erinnern könnt und worauf auch diese Ayah deutlich hinweist, ist es so, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein paar Leute drei Fragen stellten. Und in einer Überlieferung heißt es, wie wir am Anfang Surat Kahf erwähnt hatten, dass die Juden sich vergewissern wollten, ob er ein Prophet ist, aber ein wahrer Gesandter Allahs ist. Und so haben sie die Mekkaner vorgeschickt, die polytheistischen Mekkaner vorgeschickt, um zu fragen. Oder umgekehrt, die Mekkaner, besser gesagt, sie wollten wissen, ob er die Wahrheit spricht. Und so haben sie die Juden, die ein Volk der Schrift war, so hatten wir es erwähnt, die Juden, die ein Volk der Schrift war, gefragt, welche Fragen sollen wir ihm denn stellen, um herauszufinden, ob er tatsächlich Kontakt mit seinem Herrn hat. Und sie gaben ihm drei Fragen. Und die eine Frage, die ging um die sieben Schläfer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen die Frage gemäß der Offenbarung Allahs beantwortet. Und die zweite Frage ist diese Frage, die wir heute hier lesen. Und zwar geht es um die Geschichte von Dhul-Qarnayn. Und die dritte Frage ging um die Seele. Und so wissen wir, hat Allah Azza wa Jal zwei dieser Fragen beantwortet. Und die dritte hat er für sich behalten. Warum? Weil bei der Beantwortung der Fragen geht es darum, seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu unterstützen. Und ihnen einen Beweis mehr zu geben, dass er ein wahrer Gesandter Allahs ist. Und so reicht es, wenn er eine Frage hätte beantwortet, subhanahu wa ta'ala. Er hätte gar keine Frage beantworten müssen, denn die Wahrhaftigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hängt nicht davon ab, ob er über solche Geschichten Bescheid weiß. Denn solche Geschichten weiß er, wenn Allah sie ihm mitgeteilt hat. Und wenn Allah sie ihm nicht mitgeteilt hat, hat das mit seiner Wahrhaftigkeit überhaupt gar nichts zu tun. In dieser Geschichte kamen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragten ihn nach einem Menschen, der die Welt beherrscht hatte. Der die Welt beherrscht hatte von Osten nach Westen. Wer ist diese Person? Wenn du ein wahrer Prophet bist, dann teile uns doch mit, wer er ist. Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn, sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Eine Geschichte auf Arabisch heißt es Dhikr. Das heißt, ich werde euch etwas erzählen, das eine Mahnung beinhaltet und Informationen beinhaltet. Eine Geschichte, allerdings eine lehrreiche Geschichte. Dhul-Qarnayn, dieser Mensch, erst einmal über den Namen. Über den Namen und über auch verschiedene Angelegenheiten, die in dieser Geschichte vorkommen, liebe Geschwister, wurde sehr viel geschrieben. Es wurde, gerade weil diese Geschichte kommt auch das Volk von Ya'juj und Ma'juj vor. Und über Dhul-Qarnayn und Ya'juj und Ma'juj wurden sehr viele Sachen geschrieben. Und diese Geschichte wirft sehr viele Fragen auf, die teilweise beantwortet werden können und teilweise nicht beantwortet werden können. Und wie auch bei allen anderen Geschichten des Koran Karim, merkt man an bestimmten Stellen sehr deutlich, dass Allah Azza wa Jal uns nicht nur die besten Geschichten verliest oder erzählt, sondern auch von den Geschichten das, was uns angeht, das, was uns wichtig ist, das, was uns in unserem Glauben voranbringt. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt viele Detailfragen weg und gleichzeitig erwähnt er auch viele Details, was darauf hinweist, wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er uns über diese Geschichte noch mehr erzählen können. Aber das, was wir wissen sollen von dieser Geschichte, ist ausreichend genug als Beweis für sein Prophetentum, als zusätzlicher Beweis für sein Prophetentum. Und zu den Fragen, die sich stellen, und hier müssen wir immer sehr vorsichtig sein, denn wenn wir uns unterhalten über Ereignisse aus der Vergangenheit, und diese Ereignisse haben wir selbst nicht erlebt, und wir kennen auch nicht Leute, die sie erlebt haben, dann brauchen wir eine Quelle, die uns davon berichtet, und das ist eben in diesem Fall der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der das, was er weiß von seinem Herrn, subhanahu wa ta'ala, eingegeben bekommen hat. Was Allah ihm eingegeben hat, das weiß er. Und was Allah ihm nicht eingegeben hat, das weiß weder er noch irgendein anderer Mensch. Und die andere Quelle, die ist wieder auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückzuführen, ist die sogenannten Israeliyat, das heißt diejenigen Geschichten, die uns das Volk der Schrift, die Juden, die Christen erzählen. Und diese Geschichten, wie gesagt, sie können wahr sein, müssen aber nicht unbedingt wahr sein. Erst einmal Dhul-Qarnayn, was den Namen angeht, auf Arabisch, das Wort Qarn hat verschiedene Bedeutungen. Qarn bedeutet zum Beispiel das Horn und kann sowohl ein Horn sein, wie manche Tiere Hörner haben, als auch ein Horn sein, dieses Instrument, in das man bläst. Das Instrument, in das der Engel Israfil alaihi salam eines Tages blasen wird und dann Himmel und Erde vergehen werden und er wird ein zweites Mal darin blasen und dann werden die Menschen zum Leben auferweckt. Und Qarn bedeutet auch Generation. Und deswegen kann es sein, dass Dhul-Qarnayn seinen Namen daher hatte, weil er entweder tatsächlich zwei Hörner gehabt hat, weil Qarnayn ist die Dualform von Qarn. Und daraufhin weist eine Überlieferung hin, die Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu zugeschrieben wird, werden wir auch gleich verlesen, inshallah. Und es kann aber auch sein, dass er einfach eine Krone auf hatte mit zwei Hörnern, denn er war ein Herrscher, deren Gleichen es in der Vergangenheit genau viermal gab, so viel wir wissen. Oder es kann auch sein, dass er Dhul-Qarnayn heißt, weil er eben über zwei Generationen quasi hinweg regiert hat und Herrscher war. Und es kann auch sein, dass er zwei Zöpfe gehabt hat und dass er deswegen als Dhul-Qarnayn bezeichnet worden ist. Insofern gibt, weil das arabische Wort Dhu heißt Sahib, das heißt derjenige, dem das und das gehört. Dhul-Qarnayn, derjenige mit den beiden Qarn. Was auch immer damit gemeint ist, spielt auch für uns keine große Rolle, denn manchmal wird jemand mit einem Spitznamen versehen, obwohl es nicht unbedingt sehr viel aussagekräftig ist. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass diese Person wurde von dem Volk der Schrift so bezeichnet und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Antwort in Bezug auf diesen Menschen gegeben. Wir lesen dazu eine Überlieferung von, die auf, wie gesagt, auf Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu zurückzuführen ist. Denn die eine Frage, das ist die Frage in Bezug auf seinen Namen. Die andere Frage ist in Bezug auf, was war er überhaupt für ein Mensch? Was war er überhaupt für ein Mensch? Denn Manche sagen, er sei ein König gewesen, aber ein rechtschaffener König gewesen. Und manche sagen, er sei ein Engel gewesen. Und die dritte Aussage ist, dass er ein Prophet Allahs gewesen ist. Und in einer Überlieferung wurde Ali radiallahu ta'ala anhu folgendes gefragt. Und zwar Abu Tufail radiallahu anhu berichtet uns, er sagt, قام علي رضي الله عنه على المنبر. Ali radiallahu anhu stand einmal auf der Redekante und er sagte, fragt mich, bevor ihr mich nicht mehr fragen könnt. Sinngemäß. Und daraufhin stand eine Person zu ihm auf, hieß Ibn al-Kawwa, und sagte, was war eigentlich Dhul-Qarnayn für ein Mensch? War er ein Engel oder war er ein Prophet? Daraufhin sagte Ali radiallahu anhu, er war weder ein Prophet noch ein Engel, sondern er war ein rechtschaffener Diener. Er liebte Allah und so liebte Allah ihm ebenso. Und dann erzählt uns Ali radiallahu anhu, dass er einmal auf sein rechtes Horn geschlagen wurde und gestorben ist. Woraufhin ihn Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, wieder zum Leben auferweckt hat. Nachher wurde er auf sein linkes Horn geschlagen und er starb wieder. Und das ist die erste Überlieferung auf Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala zurückzuführen. Diese Überlieferung widerspricht offensichtlich in einem bestimmten Punkt einer anderen Überlieferung, die ebenfalls auf ihn radiallahu anhu zurückzuführen ist. Und zwar sagte Ali radiallahu anhu über Dhul-Qarnayn, رَجُلٌ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ كَفَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Das heißt, er war ein Mensch, den Allah zu einem ungläubigen Volk des Volkes der Schriftes entsandt hat. Die ersten von ihnen, sie befanden sich auf der Wahrheit. Danach haben sie ihrem Herrn etwas beigesellt und sie haben Neuerungen in ihre Religion eingeführt. Und sie sind diejenigen, die heute sich Mühe geben in Bezug auf falsche Dinge. Und sie denken, dass sie sich auf der Wahrheit befinden. Das heißt, ein Volk, das Allah subhanahu wa ta'ala auf falsche Art und Weise anbetet, und sie denken, dass sie sich auf der Wahrheit befinden. Und das ist typisch für das Volk der Schrift. Aber warum habe ich gesagt, dass diese Überlieferung offensichtlich der ersten widerspricht? Weil in der ersten heißt es, dass er kein Prophet war. Und in der zweiten heißt es, es ist ein Mensch, den Allah zu einem ungläubigen Volk der Schrift entsandt hat. Und dieser Ausdruck weist normalerweise offensichtlich darauf hin, dass er ein Prophet Allahs gewesen ist. Und daraufhin, liebe Geschwister, weisen auch die Ayat des Koran al-Karim deutlich hin, wie wir inshallah ta'ala erwähnt werden, wenn wir an die entsprechenden Stellen gelangt sind. Wallahu ta'ala. Und sie fragen dich nach Dhul-Qarnayn, sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung, das heißt, er war ein Herrscher. Und er war nicht irgendein Herrscher, also er regierte. Und er war nicht irgendein Herrscher, sondern er hatte auch von Allah Azza wa Jal Fähigkeiten bekommen, die ihn zu diesem Herrscher gemacht haben. Was auch immer diese Fähigkeiten gewesen sind, aber was er wollte, er konnte die Völker, auf die er gestoßen ist, alle bezwingen. Also hat ihm Allah Azza wa Jal offensichtlich eine Schlagkraft, eine militärische Kraft gegeben, eine Härte gegeben, Kraft gegeben, die er wenigen anderen oder keinem anderen Menschen verliehen hat. Und wir öffneten ihm zu allem einen Weg. Das heißt, alles, was er zum Herrschen, zum Erobern und zum Etablieren der Gerechtigkeit brauchte, all das, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Macht dazu gegeben. Da folgte er einem Weg, bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte, er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging, und er fand bei ihr ein Volk, wir sagten, O Dhul-Qarnayn, Entweder strafst du sie oder du behandelst sie mit Güte. Er ging also einen Weg in seinem Territorium, oder besser gesagt, in dem Bereich, in dem er sich auf der Erde aufhielt, bis er an den Ort des Sonnenuntergangs erreichte. Also offensichtlich bewegte er sich in Richtung Westen, soweit es nur ihm möglich war, bis er den östlichsten Teil erreichte. Als er dort ankam, fand er, dass sie, das heißt die Sonne, in einer schlammigen Quelle unterging. Das heißt, entweder, wie manche Tafsir-Gelehrten gesagt haben, sie ging tatsächlich in einer schlammigen Quelle unter, oder so fand er es zumindest vor, wie man, wenn man zum Meer hinausschaut im Westen und sieht, die Sonne geht unter, denkt man, dass sie im Wasser untergeht, und dennoch geht sie nicht im Wasser unter. Er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging, und schlammig auf Arabisch heißt Hami'ah, in einer anderen Lesart heißt es auch Hamiyah, und Hamiyah auf Arabisch bedeutet heiß. Dass sie in einer heißen, schlammigen Quelle unterging, und er fand bei ihr ein Volk vor. Dieses Volk, liebe Geschwister, war ein ungläubiges Volk. Und Allah sagte zu Dhul-Qarnayn, entweder strafst du sie oder du behandelst sie mit Güte. Und diese Ayah weist deutlich darauf hin, dass Dhul-Qarnayn ein Prophet Allahs war, alayhi salam. Denn Allah azza wa jal offensichtlich hat ihm diesen Befehl gegeben, und er hat ihn entsandt, wie es in der Überlieferung von Ali radhiallahu anhu auch heißt, der einen, die wir vorgelesen haben, er hat ihn zu Völkern geschickt. Und diese Aufforderung, entweder du strafst sie oder behandelst sie mit Güte von Allah azza wa jal aus, das ist eine normalerweise eine Aufforderung oder eine Wahl, die Allah seinem Propheten gibt, wenn er auf ein Volk trifft. Und er gab ihm die Möglichkeit, aber dieser, und das ist vielleicht eine Art, wie Allah ihn auf die Probe gestellt hat. Warum? Weil Allah azza wa jal hat ihm die Macht gegeben, wenn er wollte, könnte er dieses Volk bestrafen im Sinne von töten und ausrotten. Aber wie lautete die Antwort von ihm? Er sagte, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen. Hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Er sagte, in Klammern offensichtlich zu dem Volk, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut. Das heißt, er wählte, dass die Menschen selbst in Anführungsstrichen bestimmen sollen, was mit ihnen geschieht. Er ruft sie zum Islam auf, und wenn sie ihm folgen und sich Allah subhanahu wa ta'ala unterwerfen, dann wird er sie in Ruhe lassen. Aber wenn sie sich weigern, dann wird er sie bestrafen. Und Qatada rahimahullah ta'ala sagte, mit Strafen ist hier das Töten gemeint. Er sagte, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen. Der Unrecht tut, das Unrecht, was hier offensichtlich gemeint ist, ist der Schirk. Denn der Schirk ist das größte Unrecht, das es überhaupt gibt. Was nun jemanden angeht, der Schirk begeht, das heißt jemand, der sich der Religion Allahs, dem Islam, nicht unterwerfen will, so werden wir ihn strafen. Hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht und er straft ihn dort mit entsetzlicher Strafe. Das heißt, er wird das Diesseits verlieren und er wird das Jenseits verlieren, denn die Strafe, die auf ihn im Jenseits wartet, ist noch schlimmer und entsetzlicher als die Strafe, die er in diesem Leben bekommen wird. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben. Und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Das heißt, was jemanden angeht, der glaubt, das heißt, der Muslim wird, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und rechtschaffen handelt, gute Taten vollbringt, gemäß dem Vorbild ihres Propheten, für den wird es als Lohn das Beste geben. Oder in einer anderen Lesart, auf Arabisch heißt es فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, und anderes heißt فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى, das heißt, dem wird es das Lohn des Besten geben. Dem wird es als Lohn den Lohn des Besten geben. Und das Beste, damit ist das Paradies gemeint. Al-Husna ist das Paradies. Und so sagte Allah Azza wa Jalla in einer anderen Ayah, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ. Das heißt, diejenigen, die gut gehandelt haben, sie bekommen das Beste. Und noch etwas Zusätzliches. Das Beste, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist das Paradies. Und das Zusätzliche ist der Anblick auf das Antlitz des Herrn subhanahu wa ta'ala. Was aber jemanden angeht, der gläubig und rechtschaffen ist, handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben. Und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Wir werden ihn also nicht mit Befehlen strapazieren, sondern er kann seinen Weg gehen und seinen Glauben ausleben. Hierauf verfolgte er einen Weg. Das heißt, er ging weiter auf seinen Eroberungszügen. Er war ganz im Westen und jetzt machte er seinen Weg ganz in Richtung Osten. Hierauf verfolgte er einen, nachdem er also das erste Volk bezwungen hat, beziehungsweise manche von ihnen offensichtlich den Glauben angenommen haben und manche vielleicht nicht, darüber wurde uns nicht mehr berichtet, was auch nicht weiterhin für uns wichtig ist. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte. Er fand, dass sie über einem Volk aufgeht, denen wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten. So war es. Und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. Bis als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte. Das gleiche, was wir über den Ort des Sonnenuntergangs gesagt haben, gilt auch für den Ort des Sonnenaufgangs. Das heißt, er folgte seinem Weg in seinen Eroberungszügen, bis er ganz im Osten auf ein Volk traf, denen Allah subhanahu wa ta'ala keine Deckung vor ihr gegeben hat. Das heißt, keine Deckung vor der Sonne gegeben hat. Und offensichtlich war es also ein Volk, das man heutzutage als Naturvölker bezeichnet, denn sie hatten keine Deckung gehabt vor der Sonne, das heißt, sie hatten keine Kleider gehabt, die sie hätten decken können. Sie hatten keine Häuser gehabt, in denen sie sich hätten verstecken können, sondern sie waren ein einfaches Volk. Und es gibt, wie gesagt, manche Erzählungen, die darüber gesagt werden, aber wir versuchen möglichst uns immer zu halten an das, was authentisch überliefert worden ist und das, was auch für uns relevant ist. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, offensichtlich steht hier nicht drin, was er mit ihnen gemacht hat und wie er mit ihnen umgegangen ist. Aber auf der einen Seite doch, denn Allah sagte kadalik. Kadalik hier übersetzt mit so war es. Besser wäre, wenn wir es übersetzen würden mit genau so war es. Genau so war es. Das heißt, mit diesem Volk ist er genauso umgegangen wie mit dem Volk vorher. Er hat ihnen ebenfalls die Wahl gelassen. Entweder ihr folgt dem Islam und ihr tritt ein in die Barmherzigkeit Allahs und gewinnt das Diesseits und das Jenseits, oder ihr weigert euch den Glauben anzunehmen, dann werde ich euch bekämpfen und ihr werdet das Diesseits verlieren und das Jenseits verlieren. Genauso ist er mit dem zweiten Volk ebenfalls umgegangen. Und das weist darauf hin, dass der gläubige Mensch, wenn er die Möglichkeit hat, andere Menschen zum Islam zu bringen, andere Menschen zum Islam einzuladen, dann so, und das hat jeder Mensch, hat irgendwie die Möglichkeiten dazu, dass er nicht zu Hause sitzen bleiben soll, sondern dass er sich bewegen soll und er diesen edlen Propheten nachahmen soll, die es nicht gescheut haben, solche Reisen auf sich zu nehmen, von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten, oder wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam es ebenfalls gemacht hat, indem er auch nicht nur gereist ist, sondern auch Briefe geschrieben hat, alaihi salatu wassalam. So war es. Oder genauso war es wie beim ersten Volk. Und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. Das heißt, das, was Allah Azza wa Jal hier beschrieben hat in diesen Ayat, ist ein Teil dessen, was Allah uns darüber beschreiben und sagen könnte. Aber das ist es, was er uns darüber berichtet hat. Und damit sollen wir uns genügen. Hierauf verfolgte er einen Weg. Allah hat uns subhanahu wa ta'ala nicht mitgeteilt, wohin dieser Weg ihn geführt hat. Das heißt, ist er jetzt noch weitergegangen in Richtung Osten Oder ist er nach Norden oder nach Süden? Allah weiß es. Und deswegen gibt es darüber eine große Diskussion unter den Leuten, die diese Ayat erläutern. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis er, als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte. Und an dieser Stelle wissen wir, wie gesagt, dass er von Westen nach Osten alles abgeräumt hat. Und deswegen heißt es in einer Überlieferung, die befindet sich unter anderem in Musannaf ibn Abi Shaybah, so sagte Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, لم يملك الأرض كلها إلا أربعة. Die gesamte Erde wurde nur von vier Personen beherrscht. Muslimani wa kafiran. Es waren zwei Muslime und zwei Ungläubige. فأما المسلمان فسليمان بن داود وذو القرنين. وأما الكافران فبخت نصر والذي حاج إبراهيم في ربه. Er sagt, die beiden Muslime waren Suleiman, der Sohn von Dawud, a.s., der Prophet, und Dhul Qarnayn, a.s. Und was die beiden Ungläubigen angeht, so sind damit Buchtu Nassar gemeint, und, also eine Person, die ist Buchtu Nassar, und eine Person, und derjenige, der mit Abraham über seinen Herrn diskutierte. Und das ist die Sache, die Allah im Koran al-Karim in Surat al-Baqarah uns erzählt hat. Und manche Gelehrte sagen, damit ist der König Namrud gewesen. Und Allah weiß am besten Bescheid, weil Allah hat auch den Namen dieses Königs nicht im Koran al-Karim erwähnt. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis er, als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, das heißt, ein Ort, der eingegrenzt war von zwei Bergen. Und jenseits dieser Berge oder diesseits von diesen Bergen, auf der einen Seite, wenn man sich vorstellt, dass die zwei Berge sozusagen einen Grenzübergang darstellen, auf einer der beiden Seiten fand er ein Volk vor, das beinahe kein Wort verstand. Auf Arabisch yafqahun, la yakaduna yafqahuna qawla, und in einer anderen Lesart von Hamza und Khalaf und Al-Kisai heißt es la yakaduna yufqihuna qawla. Das heißt also nicht nur, dass sie kein Wort selbst verstehen konnten, sondern dass sie auch anderen kaum ein Wort zu verstehen geben konnten. Das heißt, weder verstanden sie einen, noch konnten sie einem etwas zu verstehen geben. Aber Dhul Qarnayn, a.s., im Gegensatz zu anderen, hatte die Fähigkeit zu verstehen, was sie gesagt haben. Und dieses Volk, was er getroffen hat, hatte eine Auseinandersetzung, beziehungsweise nicht, vielleicht auch keine Auseinandersetzung, einfach nur die Befürchtung vor zwei Völkern gehabt. Sie haben zu Dhul Qarnayn gesagt, O Dhul Qarnayn, Ya'juj und Ma'juj stiften Unheil auf der Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Das heißt, sie haben von diesem mächtigen Menschen, a.s., Hilfe gebeten. Sie haben ihn um Hilfe gebeten, dass er ihnen helfe gegen dieses Volk, Ya'juj und Ma'juj. Auf Arabisch sagt man entweder Ya'juj und Ma'juj, oder man kann auch statt die Hamza in Alif sprechen und sagen Ya'juj und Ma'juj, was die bekanntere Art ist, dieses Wort auszusprechen. Aber in der Lesart von Hafs, wie wir es lesen, heißt es Ya'juj und Ma'juj. Aber bei allen anderen Lesarten heißt es Ya'juj und Ma'juj. Auf Deutsch übersetzt Gog und Magog. Sie sagen, und das sind einfach die Namen zweier Völker. Das sind die Namen zweier riesiger Völker. Sie sagten, O Dhul Qarnayn, Ya'juj und Ma'juj stiften Unheil auf der Erde. Sie waren Mörder. Sie waren Zerstörer. Sie waren Unheilstifter. Und offensichtlich waren sie Ungläubige, denn diese Taten, die sie begangen haben, das sind Taten von Menschen, die ungläubig sind.